SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen, hier ist Fakt ab, eine Woche Wissenschaft, heute mit Eneas Roch und
mit Julia Nestlen. Hallo Eneas.
Hallo Julia, herzlichen Glückwunsch.
Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, liebes Braunkehlchen.
Ach so, auch gut.
Zu was solltest du mir gratulieren?
Nö, ist okay. Sprich über das Braunkehlchen. Ich wollte sagen, es ist unsere 50. Folge.
Oh, wirklich? Haben wir ein Jubiläum?
Ja, und das feiern wir am besten mit einem Braunkehlchen, würde ich sagen.
Ja. Ach, wie schön, dass das Braunkehlchen und wir einen gemeinsamen Ehrentag haben jetzt. Das Braunkehlchen ist nämlich ganz frisch jetzt diese Woche Vogel des nächsten Jahres gekürt worden.
Woohoo. Cool.
Aber man muss schon sagen, ist das eigentlich ein großer Skandal in der Podcast-Welt, ne? Hast du das mitbekommen?
Das Braunkehlchen.
Ja, weil eigentlich, also es gibt ja sehr große Podcasts in Deutschland, die schon so den Ton angeben, und es gibt einen, der möglicherweise mit etwas zu essen, mit rohem Fleisch zu tun hat, der seit Jahren versucht, die Wahl des Vogel des Jahres zu beeinflussen. Und dieses Jahr haben sie gesagt, es muss der Neuntöter werden. Aber nein, es ist nicht der Neuntöter geworden, obwohl sehr, sehr viele Menschen diesen Podcast hören, der diese Wahl beeinflussen will, sondern es ist das kleine Braunkehlchen geworden. Und also ich habe das im Kollegenkreis erzählt und mein einer Kollege meinte, meine Freundin ist Biologin, unterschätze die Macht der Naturschützer und Vogelnerds nicht. Ja, die lassen sich ihre Statistik nicht durch einen kleinen Spaten-Comedian und einen Gladbach-Fan zerstören.
Haben die denn für ihren neuen Töter irgendeinen Grund gehabt? Oder war es einfach nur stören?
Weil der neuen Töter halt so cool klingt. Mhm. Ne? Das ist ja, also so ein Braunkehlchen klingt ja so nett. Also Neuntöter klang für sie wohl überzeugender. Oder es
wie
vielleicht
ein Endgegner.
Wie so ein Endgegner. Oder vielleicht waren es nicht nur die Vogelnerds und Biologin, sondern auch die Bodenbrüterliebhaberinnen und Liebhaber, was für ein schwieriges Wort, die diesen
ich kaufe
Thron
ein E.
gekürt haben, die Königsmacherinnen und Macher waren.
Das Braunkehlchen also.
Ja,
ein Bodenbrüter habe ich jetzt schon gelernt.
Genau, das wissen wir darüber. Es ist ein Singvogel aus der Gattung der Wiesenschmätzer und der Familie der Fliegenschnepper.
Also Pilze und Vögel haben immer coole Namen, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch richtig cool, woher die kommen. Und was ich gelernt habe, der Vogel hat was mit dem Weltall zu tun. Das kleine Braunkehlchen hat nämlich war Namensgeberin für einen Asteroiden des inneren Hauptgürtels, und zwar 8592 Rubetra. Ist nämlich nach dem Braunkehlchen benannt. Der wissenschaftliche Name ist nämlich, ich sage es jetzt hoffentlich richtig, Saxicola rubetra. Ne? Und das Besondere ist auch noch, dass die ganzen Anfangsbuchstaben der Asteroidenreihe von 8585 bis 8600 eine Redewendung bilden, also immer der Anfangsbuchstabe, und zwar per aspera ad astra. Hattest du Latein?
Oh, ich habe sogar das Latinum, ja.
Und was heißt?
Ich muss weg.
ja, ungefähr
durch
so.
Durch die Sterne?
Du musst weg, durch das Raue zu den Sternen. Per aspera ad astra, also durch Mühsal gelangt man zu den Sternen. So viel habe ich zum Braunkehlchen gelernt heute.
Ich hatte schon Angst, als du sagtest, es hat was mit dem Weltall zu tun. Jetzt dachte ich, jetzt kommt so eine ganz furchtbare Nummer aus den Kindertagen der Raumfahrt, als experimentiert wurde, in welcher Höhe können Braunkehlchen noch im Space Shuttle oder in der Rakete zwitschern. Und es kam leider raus. Zusammen mit dem Affen leider gestorben oder so.
Nein, das Braunkehlchen durfte nach den Sternen greifen und hat einen Asteroiden
bekommen. Nach den Sternen
bekommen.
Picken.
Nach den Sternen picken, genau. Nach den Sternen Boden brüten. Wie auch immer. Wir gratulieren dem Braunkehlchen.
Wo wir gerade über Fliegenschnepper sprechen, ich gehe davon aus, dass Fliegenschnepper nicht nur ein Name ist, sondern auch die Profession bezeichnet. Also er schnappt gern Fliegen.
Bestimmt.
Vielleicht schnappt er auch gerne Mücken.
Ja.
Dann wäre er sehr praktisch, wenn man ein Problem mit Mückenstichen hat. Da muss man nur ein Braunkehlchen dabei haben, das schnappt einem die Mücken weg. Wenn man das nicht gerade kann, dann braucht man was anderes, um sich gegen Mücken zu schützen. Und wenn man jetzt sagt, ja, ist ja lächerlich, so ein Mückenstich, aber könnte ja eine Mücke sein, die Malaria überträgt oder das Denguefieber, Würmer, was auch immer. Man muss sich also, je nachdem, wo man wohnt und was für Mücken da unterwegs sind, schützen. Und normalerweise macht man sich ein Spray drauf oder so eine Lotion, die klebt und wirkt ein
Ekelhaft.
Paar Stunden.
Und stinkt.
Ja. Oh. Und stinkt?
Ja.
Ich hatte das schon lange nicht mehr. Ich wohne nicht in so mückenreichen Gegenden.
Ja, Grüße aus der Rheinebene. Ja.
Aber jetzt für alle in der Rheinebene und in Afrika zum Beispiel. WissenschaftlerInnen aus Halle haben einen Insektenschutz entwickelt, der länger hält, eine ganze Woche lang. Und zwar aus dem 3D-Drucker.
Okay, cool. Eine Kette.
Ein Fingerring ist es. Der Drucker druckt erstmal Plastik, Man soll ja nicht Plastik sagen, habe ich mal gehört. Da steigen einem alle Menschen aus der Werkstofftechnik aufs Dach. Also Kunststoff. Kurzum Plastik. Also dieses Plastik enthält ein paar Tropfen von den Insektenschutzmitteln und die haben das jetzt so hingekriegt, dass man was aus Plastik drucken kann und das dünstet dann im Laufe der Zeit das Insektenschutzmittel aus.
Und das reicht, wenn ich das am Finger trage für meinen ganzen Körper, wie so ein Flohhalsband vom Hund.
Nicht so kritisch. Feier diesen Forschungserfolg.
Okay, yay.
Du hast sozusagen jetzt einen ausdünstenden Ring. Du bist wie eine laufende Duftkerze. Ob das wirkt, kleine Details, keine Ahnung, wissen Sie nicht. Ich habe mir auch gedacht, wie kratzt das denn die Mücke, die mich gerade hinten links in die Ferse stechen will, dass ich vorne rechts einen Ring trage. Also ja, das weiß man noch gar nicht, ob das wirklich im echten Leben klappt. Sie wollten das jetzt mehr so 3D-drucktechnisch untersuchen.
Ach so, ob man überhaupt einen Duftstoff via Kunststoff in eine Form bringen kann, sozusagen.
Der dann auch noch rauskommt, genau.
Ah, okay, okay. Ja, der erste Schritt ist gemacht. Sehen wir es mal so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ein sehr romantisches Geschenk, finde ich. Zum Beispiel individuell zur Verlobung. Nicht nur 0815, so ein langweiliger Ring, sondern hier, ein Ring mit Antimückenfunktion.
Ich sorge mich um deine Gesundheit, ja?
Ja. Und das kann man skalieren. Diese Idee ist eigentlich toll zu sagen, viele romantische Geschenke sind ja außer romantisch sonst nichts. Mhm. Die haben keine Funktion. Das ist ja nicht sehr nachhaltig. Also könnte man doch viel, viel mehr Dinge, die man sich schenkt, noch mit so einer Anti-Insekten-Funktion ausstatten. Zum Beispiel das Hochzeitskleid. Das trägt man einmal und danach hängt das dein Leben lang im Schrank.
Ist doch eh ein Moskitonetz auf so einen Schleier, oder?
Perfekt, es ist doppelter Schutz. Und ich dachte, wir können es auch mit Insektenschutzmittel tränken oder so. Und es dünstet halt noch jahrelang aus. Und vielleicht kann man es sogar so machen, dass es klebt. Dann bleiben die Fliegen dran. Dann kannst du einen Fliegenfänger in dein Schlafzimmer hängen. Dann hast du was. Dann hast du mehr davon als nur das Kleid. Ja,
ja, aber grundsätzlich fände ich es schon sehr cool, wenn einfach eine kleine Sache, die ich einfach nur dabei haben muss, dafür reicht, mich vor diversen Dingen zu schützen. Ne?
Eigentlich cool, genau. Ich habe mir deinen Prototyp mal angeguckt. Es sieht nicht aus wie ein Ring, sieht eher aus wie eine Ringscheibe und sie sitzt auf diesem komischen Foto auf dem mittleren Fingerabschnitt. Also auch da, wo kein Mensch einen Ring tragen würde. Es sieht also extrem unpraktisch aus, aber man kann das ja alles noch.
Man kann das noch optimieren.
Genau. Sie haben geschrieben, das muss auch nicht auf Insektenschutzmittel beschränkt sein. Je nachdem, wie andere Flüssigkeiten in Plastik eingebunden werden können, wie die da verdunsten, könnte das auch was anderes sein. Aber was haben Sie nicht geschrieben? Was würdest du dir denn in so einen Ring tun?
Oh, ich habe
Zum Ausdünsten.
Ich habe spontan vorhin irgendwie an sowas wie nie wieder Deo vergessen gedacht oder irgendwie einen Lieblingsgeruch von einer Blume oder so.
Ja, Parfüm. Also
was,
ne?
Schönes, genau. Parfüm, genau. Was Schönes. Ja.
Kurzer Funfact. Ich schreibe dir gerade mal ein Wort in den Chat. Guck mal. Lies mal vor. Jetzt sofort laut.
Es ist nicht angekommen.
Ach so, ich dachte, du sagst M, jetzt, weil man gar nicht weiß.
Ethylbutylacetylaminopropionat.
Ja, so heißt das Zeug, was da drin ist. Ach, das ist ein Kacke. Standard-Repellent. Sagt man Repellent oder ist das ein Repellent?
Repellent.
Es ist ein Insektenvertreiber. Und so heißt das Zeug. Du kannst es auch unter einem handlicheren Namen kaufen. Hatte ich mir auch irgendwann aufgeschrieben. Ah, hier, IR3535. Aber du kannst auch Ethylbutylacetylaminopropionat sagen, wenn du es kannst. Aber ich finde, das hast du sehr gut gemacht.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ich glaube, es hat 27 Buchstaben. Was Neues für Hangman gefunden.
Auf jeden Fall. Ja, Parfüm, finde ich, könnte man in den Ring tun. Und ich habe gleich gedacht, warum denn nur Insekten? Es gibt doch auch andere Tiere, die einem gefährlich werden können. Kann man nicht noch andere Sachen vertreiben? Und viele Wildtiere werden ja vom Geruch eines Raubtiers abgeschreckt. Und ich habe geguckt, was. Und ziemlich gut ist Tigerurin. Das hilft gegen sehr viele Säugetiere. Aber bei den Details wird es schwierig. Vier Facts. Kojotenurin hilft gegen Hirsche. Fuchsurin gegen Kaninchen und Murmeltiere. Luchsurin gegen Maulwürfe und Mäuse und Wolfsurin gegen Elche. Das heißt, wenn du dich mit deinem Ring schützen möchtest gegen alles, brauchst du wahrscheinlich eine ziemlich eklige Urinmischung.
Oh man, aber das rieche ich doch selbst auch? Also riecht man diesen Ring auch selbst oder wie krass ist die Konzentration?
IR3535, also Ethylbutyl und so weiter, ist angeblich geruchlos.
Ja, okay. Also wenn die es auch hinkriegen, diese spannende Mischung, die du gerade vorgetragen hast, geruchlos hinzukriegen. Ich bin bereit, alles zu tragen, wenn mich dann kein Wolf mehr wie sonst immer im Wald angreift.
Kein Maulwurf.
Mehr Maulwurfen. Aber also Maulwürfe, Katzen, also deutsche Kleingärtner, die werden da bestimmt auch interessiert dran, ne? Ich habe mich die Woche mit Fluchen beschäftigt und Fluchforschung. Es gibt nämlich eine Metastudie, die diese Woche veröffentlicht wurde. Und da dachte ich, da muss ich doch mal reingucken. Wir wissen ja von Fluchen, dass Fluchen ganz verschiedene Effekte hat. Also sowohl physiologische, kognitive, emotionale, schmerzlindernde, interaktive, natürlich rhetorische, was auch immer, obvious. Aber was da ganz interessant ist, wo die jetzt sehr drauf eingegangen sind, welches Wort man sagt, das ist ja eigentlich egal, so ein bisschen gewesen in der Forschung. Aber was ist der springende Punkt, wenn nicht die Auswahl des gemeinsten, fiesesten, passenden Wortes? Also warum hat Fluchen für uns so einen krassen physiologischen und emotionalen Effekt, wenn man nicht sagen kann, es ist das schlimmste Wort? Also woran hängt das denn dann? Und da haben sie nämlich eine interessante These aufgestellt. Die will ich jetzt auch noch nicht vorwegnehmen, sondern lass uns kurz mal nochmal auf die Basics des Fluchens sprechen. Ich weiß nicht, wie involviert ihr da so alle seid. Fluchen ist ja erstmal kulturabhängig. Das heißt, je nachdem, was in deiner Kultur besonders tabuisiert ist, ist das das Beleidigendste. Also oft ist es früher besonders Religion gewesen. Heute ist Religion, also irgendwie zu sagen, keine Ahnung, was zur Hölle oder so, ist jetzt nicht mal so krass tabuisiert, ne? Aber dafür ist oft
sexualisiert. Was zur Hölle? Zur Hölle ist nicht mehr tabuisiert?
Was zur Hölle? Ja, das mittlerweile Religion ist nicht mehr
die gottlose Reinebene, wirklich.
Exakt, ja. Das ist mittlerweile okay. Also nicht mehr, also ich fühle mich nicht angegriffen dadurch.
Wie würde ich dich gut befluchen?
Naja, also ein bisschen mehr.
Aber befluchen ist doch was anderes als beleidigen. Also befluchen muss ja auch gar nicht gerichtet auf dich sein, oder?
Fluchen ist ja vielleicht auch auf eine Empfindung oder etwas. Also schon auf etwas gerichtet, also auf Schmerz zum Beispiel oder weil dir etwas passiert ist, bist du auf dich selber sauer oder so, ne? Also mehr up to date wärst du laut dieser Studie mit sexualisierten Körperteilen oder mit Exkrementen?
Scheiße.
Also wenn du sagst, die Scheiße ein Klassiker, zum Beispiel, genau. Dann wärst du ein bisschen, wärst du moderner unterwegs.
Das ist modern, ich habe gedacht, es kommt ein cooles Jugendwort, was ich lernen kann.
Sass, Smash.
Smash.
Die Smash-Reinebene. Völlig falscher Kontext. Egal. Genau. Im Körper geht einiges ab beim Fluchen. Auch ganz wichtig. Eine emotionale Katharsis. Also man erleichtert sich zum Beispiel im Straßenverkehr, wenn du wütend bist. Dann
erleichtert euch mal im Straßenverkehr.
Erleichterst du dich durch ein Wort beispielsweise. Und das ist ganz interessant, dass sie da auch schreiben, dass man da meistens in die primärste Sprache reinfällt. Also wenn du deutscher Muttersprachler bist, dann ins Deutsche. Bei mir, ich merke manchmal, dass ich ins Bayerische reinfalle. Weiß ich, ob du auch irgendeinen Dialekt hast, in den du im Fluchen fällst?
Natürlich. Man merkt das ja dann. Also Beim Fluchen merkt man immer, wo kommt einer her.
Ja, und was ist so dein klassisches Fluchwort dann?
Das Wort weiß ich nicht. Ich höre mir so selten zu, aber mir wurde schon gesagt, ich klinge sehr wie ein Working Class Hero aus dem Ruhrgebiet.
Ja, ich beobachte bei mir manchmal im Straßenverkehr, dass dann so ein Schleichdi oder sowas ganz klassisch rausrutscht an der Ampel. Naja, oder wenn ich abends geärgert werde. Wir kommen vom Thema ab. Und dann gibt es natürlich auch einiges, was im Kopf abläuft. Ne? In der Amygdala, in den Basalganglien und so weiter im limbischen System. Und was man da aber ganz interessant sieht im Kopf, dass das dieselben Bereiche sind, die dann aktiv sind, wenn bei dem Reaktionsset, das eigentlich geprägt wurde durch Reaktion auf Säbelzahntiger oder so. Ne? Also das scheint was ganz tief Verwurzeltes zu sein. Dass
Angst oder was ist das?
Die Benutzung dieser Worte scheint eine Abwehrreaktion zu sein. Ich habe mir das so erklärt, dass vielleicht auch der Neandertaler schon den Säbelzahntiger als Abwehrmechanismus beschimpft hat. Vielleicht ist das.
Wenn er nicht gerade nach Urin gestunken hat.
Vielleicht hatte er auch einen Hirschurinring oder was gegen Säbelzahntiger hilft dabei. Und das erklärt auch, warum Fluchen Schmerz lindert, ne? Weil wenn du da in dieser Fight-or-Flight-Situation drin bist, ne, da hast du ja deine Adrenalinausschüttung und deswegen wird Schmerz gelindert. Da kann man einiges mit erklären, indem man sieht, diese Gehirnregionen sind gleichzeitig aktiv. Es gab da mal diese Studie, ich weiß nicht, ob die dir noch was sagt, mit dem Eiswasser, dass Menschen Hände ins Eiswasser legen sollten und einige durften fluchen, andere nicht. Und die fluchen durften, konnten sehr viel länger ihre Hände im Eiswasser halten. So hat man das.
Wenn ihr die Studie nicht kennt, macht das mal zu Hause nach. Man denkt sich erst, ja, Studie zu Schmerzempfinden, Eiswasser, so what? Aber wenn es wirklich Eiswasser ist, es tut wirklich schweinemäßig weh nach je nachdem, wie lange ihr durchhaltet. Mhm. Also das ist wirklich schmerzhaft.
Ja. Und das Wichtige ist aber, ihr müsst die richtigen Schimpfworte wählen, ne? die einfach so zu euch kommen und nicht sowas wie Scheibenkleister sagen. Das muss schon der Kern des Schimpfworts, das, was ihr als am schlimmsten gelernt habt, müsst ihr benutzen. Dann wirkt es nur.
Und, ach so, das heißt, wenn ich nett fluche, nee. Oh je, wie
ja.
ärgerlich.
Ja. Nein.
Das funktioniert nicht, nein? Nein. Scheibenkleister.
Scheibenkleister ist nicht stark genug. Außer Scheibenkleister ist für dich intrinsisch
das Schlimmste, was ich mir vorstelle. Ja. Wenn ich zum Beispiel gerne Fenster putze. Dann ist Scheibenkleister für mich was ganz Schlimmes. Ja.
Genau, also wir hatten Schmerzlindern. Dann, es erhöht die Aufmerksamkeit, wenn man das überträgt. Ich weiß nicht, vielleicht hilft es vor der nächsten Prüfung einfach mal zu fluchen, damit man konzentrierter ist, aufmerksamer ist. Oder wenn man abends noch schnell mit dem Rad nach Hause fahren muss, aber eigentlich schon müde ist, vielleicht mal katharsisch den Baum beschimpfen für mehr Aufmerksamkeit. Ich könnte es mir vorstellen, dass es funktioniert. Man wird stärker und es... Also, was sie auch.
Man wird stärker?
Man kann mehr Kräfte freisetzen.
Ah, man muss also gar nicht irgendwie einen radioaktiven Unfall gehabt haben, um zum Hulk zu werden. Das reicht, wenn man sehr, sehr viel schimpft und dann reißt einem auch die Hose.
Also, ich habe mich wirklich gefragt, wie sehr kann man das steigern und wie viel kann man sich auch ansparen? Also, wie viel vorher muss ich geflucht haben? Wie lange hält dann der schmerzlindernde Effekt an, beispielsweise? Ne? Das konnte ich jetzt da nicht rauslesen, aber ich frage mich, ob man das direkt im Moment machen muss. Muss ich in der Klausur sitzen und denken, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, ich denke mir schlimme Worte, vielleicht wird es dann besser. Oder kann ich kurz vor dem Betreten des Klassenraums das kurz machen und komm dann besser klar? Genau, aber das Wichtige ist ja, warum ist es so krass bei uns verwurzelt? Und das ist ja das, worauf ich auch eigentlich raus wollte. Und zwar, das finde ich so interessant, die haben die Theorie, beziehungsweise die Hypothese, dass im Kindesalter wir durch aversive klassische Konditionierung darauf konditioniert werden, also wie der Pavlovsche Hund, dass... Also durch zum Beispiel Bestrafung oder durch das negative Feedback der Eltern, dass das die essentiellen schlimmen Worte sind. Und je mehr unsere Eltern uns das verbieten, je mehr wir da emotionale Verbindungen haben, ne, dass uns da was verboten wurde, dass wir einen negativen Effekt hatten, umso mehr wirkt es auch später als schmerzlindernd, als konzentrationsfördernd, als hier uns erhitzend. Und wenn du nämlich jemand warst, der das weniger im Kindesalter verboten gekriegt hat, dann ist für dich der Effekt heute auch weniger. Wenn du jemand bist, der im ganzen Leben mehr flucht, dann ist der Effekt auch geringer. Also es ist so krass, unsere Eltern, indem sie es uns verbieten, beeinflussen sie möglicherweise, wie krass heute Fluchen uns hilft.
Das heißt, Erziehungstipp, nicht so... locker sein, sondern schön das Schimpfen verbieten. Ich wasche dir gleich den Mund mit Seife aus, denn wer das Schimpfen verboten bekommt, hat nachher noch ein extra Tool, um stärker und schmerzresistenter zu werden.
So könnte man das lesen. Man braucht noch ein bisschen mehr Forschung. Ich wäre gerne bei der Forschung dabei, aber ich finde das einen extrem spannenden Gedanken.
Du hast dich mit Fluchen beschäftigt diese Woche. Ich habe mich beschäftigt mit komplexer Dynamik und hochdimensionalem Konfigurationsraum. Es geht offensichtlich um das Thema Wäschefalten.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Bisherige Roboter zum Wäschefalten sind langsam und die brauchten die Kleidung schon richtig hingelegt in der richtigen Startkonfiguration. Aber jetzt ForscherInnen aus Kalifornien und Karlsruhe, zwei weltweit bekannte Orte mit K, die haben einen Roboter trainiert, der Wäschefalten viel besser kann als seine Vorgänger. Und sie wollen das diesen Monat auf einer Robotikkonferenz vorstellen. Dieser Roboter kann nämlich erstens sich die Wäsche selbst richtig hinlegen und zweitens, der faltet so wahnsinnig schnell ein unvorbereitet hingelegtes Kleidungsstück in 2 Minuten und damit ist er mindestens doppelt so schnell wie alle anderen.
Oh Mann, ich dachte gerade so, okay, er schafft 100 in einer Minute oder so. Er schafft 1 in 2 Minuten. Wow, ja. Slow clap, okay. Warum ist es so kompliziert für einen Roboter, ein T-Shirt zu falten?
Weiß ich nicht, müsstest du den Roboter fragen. Meine Theorie, ich bin jetzt kein Wäschefaltexperte und auch kein Robotikexperte, ist, Wäschefalten an sich ist nicht leicht. Das sieht man daran, dass auch Menschen es ja nicht besonders gut können. Also ich bin jetzt schon ein paar Jährchen auf diesem Planeten und bei mir sehen die T-Shirts, was ich jetzt falttechnisch recht einfach finde, Unterhose ist vielleicht noch einfacher, aber die sind nie perfekt gleich. Da ist der Kragen immer mal ein bisschen mehr links oder die eine Schulter guckt so ein bisschen raus. Also ich schaffe das nie, das auf DIN A4 zu falten. Also falten ist nicht leicht. Und natürlich liegt es daran, dass es 1000 Möglichkeiten gibt, das zu tun und wie das T-Shirt da liegt. Ne?
Es gibt ja diese eine superschnelle Faltmethode. Welche Faltmethode hat der Roboter denn angewandt? So klassisch rechts, links, Ärmel rein, unten hochklappen? Oder dieses, wo man so über Kreuz greift, dieses, was da so in einem Schwung geht?
Er kann beides. Der hat 4000 Personen, also er nicht selber beobachtet, aber sie haben ihm gezeigt, wie 4000 Personen Wäsche falten und der Roboter hat anhand dieses Datensatzes gelernt und im Video kann man gucken, wie er beides macht. Einmal dieses einen Ärmel rein, anderen Ärmel rein und dann so halbieren und einmal dieses, ich fasse an zwei Punkten an und hier buche und schlacker so ein bisschen. Ja. Kennst du das?
Ja, ich kenne das. Ich habe das in der Sendung mit der Maus
gelernt.
Kannst
du das? Machst du das auch so? Oder? Ich möchte das immer, aber
ich vergesse jedes Mal, wo ich nochmal genau hingreifen muss und dann mache ich doch den klassischen. Wir können euch mal auf jeden Fall ein Foto von diesen super Schnellfalten auch in die Shownotes packen. Okay, und dann hat er sich das angeguckt und am Ende, aber hat er sich dann für eine Technik entschieden?
Nö. Habe ich jetzt nicht gelesen, dass das irgendwie, dass er sagt, das ist die beste Technik. Und das finde ich so schade. Also ich finde zwei Dinge daran schade. Das eine ist nur so eine Randnotiz. Da steht, das Tolle wäre jetzt, der ist schneller als alle anderen und die anderen waren bisher auch einarmig. Wo ich denke,
einarmig Wäschefalten?
Einarmig Wäschefalten? Kein Wunder, dass da nicht so ein geiles Resultat rumgekommen ist.
Also da wundert mich überhaupt nicht, dass du 10 Minuten brauchst.
Hätte ich euch vorher sagen können. Ja, und das andere ist, wieso muss der Roboter sich 4000 Menschen angucken? Wieso muss der Menschen ähnlich sein? Wieso braucht der zwei Arme? Eine Spülmaschine ist geil, die hat auch nicht zwei Arme und kein Kopf und so. Also wieso trainierst du jemanden, was zu tun, was Menschen schon gut können? Warum erforscht man nicht, kann der Roboter vielleicht irgendwie anders Wäsche falten? Kommt ja auf eine ganz coole Idee, die uns noch nie eingefallen ist. Also zum Beispiel nicht falten, sondern, ich bin jetzt ja nicht die KI, aber aufpumpen, schütteln, was auch immer. Hast du mal diese Greifroboter gesehen im Autowerk zum Beispiel? Die packen dann irgendein Teil und die haben dann mehrere Gelenke, mehr als ich im Arm. Und dann heben die hoch und dann drehen mehrere Gelenke und plötzlich denkst du, huch, wie hat er denn das Ding jetzt irgendwie an Ort und Stelle gekriegt? Das ist also eine totale coole Bewegung, die wir Menschen nicht können, die wir auch irgendwie uns räumlich kaum vorstellen können. An sowas würde ich denken. Warum macht der Roboter nicht irgendwas, was ich nicht sowieso auch mit zwei Händen kann? Das wäre cool gewesen. Also ein Zong nach Karlsruhe und Kalifornien von mir.
Ja, das stimmt. Und vor allem, also was hast du gesagt? Ein T-Shirt alle 2 Minuten. Menschen schaffen 23 T-Shirts in einer Minute, wenn sie gut drauf sind, ne?
Oh, so gut drauf war ich noch nie.
Also das ist der aktuelle Weltrekordhalterin, Graeme J. Cruden aus UK. Und das, also da hätte ich jetzt schon erwartet, dass der Roboter wenigstens da in der Nähe ist. Also wirklich es halt sehr schnell hinzukriegen. Aber ich bin wirklich, die Enttäuschung der Woche geht an diesen Roboter, an diesen Wäschefaltroboter.
Buh.
Aber dafür positive Überraschung, das Braunkehlchen, möchte ich nochmal an dieser Stelle anmerken.
Wobei ich nicht weiß, wie das Braunkehlchen beim Wäschefalten abgeschnitten hat.
Aber beim Fliegen schnappen, ne? Da war es wiederum sehr gut. Naja, wie auch immer. Leute, wir freuen uns über eure Nachrichten. Ihr habt uns auch wieder Rückfragen gestellt, zum Beispiel zum Drachen und so weiter von letzter Woche. Wir schauen, dass wir das alles noch beantworten können. Ihr erreicht uns jederzeit per WhatsApp 0174 4321 508. Ihr könnt uns da sehr gerne Nachrichten, Sprachnachrichten, einfach nur Grüße schicken. Ansonsten faktab@swr2.de.
Schreiben, was eure Enttäuschung der Woche war, wissenschaftlich. Oder ob ihr einen Roboter habt, der was Cooles kann oder auch nicht.
Vielleicht kann der in einer Minute ein Kleidungsstück falten. Das wäre schon mal ein bisschen besser. Genau. Und ansonsten findet ihr uns auch jeweils auf Instagram, Inia, Sina und mich. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.